Kai.
Hi.
Kannst du das gut verstehen?
Ja, ich kann dich gut verstehen, ja. Gut. Pass auf, ich starte mal, ne? Nur mal, um zu gucken, ob hier alles im grünen Bereich ist. Hallo und guten Abend, liebe HörerInnen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde 50 Jahre Deutsche Psychiatrie. Na und? Gesprochen habe ich kürzlich mit Stefan über sein neues Leben, wie er sagt, sein Leben 20 Jahre nach der Entlassung aus dem Maßregelvollzug. Da könnt ihr heute zuhören. Bernd Nickbuhr redet in der heutigen Episode über Nashörner und deren Musik. Klingt doch gut. Gedacht habe ich bei der Produktion dieser Episode in dieser Woche wieder einmal an diejenigen, denen das Leben einfach nicht gut gesonnen ist. An Maria oder Mary, meine Mutter, die heute vor 39 Jahren viel zu früh mit 68 Jahren gestorben ist. Und ich denke an eine weitere Maria, eine Weggefährtin der letzten 37 Jahre, die in dieser Woche auch viel zu früh ihre Reise über den Jordan angetreten ist. Sie hat in ihrem Leben viel, gerne und gut gesungen. Daran denke ich jetzt. Die nächste Ausgabe dieses Podcasts erscheint wegen Urlaub und Feiertagen erst am 29. Mai. Bis dahin hört erstmal die heutige Episode.
Ich glaube, draußen anzukommen, das dauert eine ganze Zeit. Also ich habe lange gebraucht, um zu begreifen, dass es jetzt mein neues Leben ist. Erstmal habe ich ziemlich viel Angst gehabt, draußen zu sein. Es war eine neue Welt, es war ein neues Leben. Ich habe sehr, sehr viel Eigenverantwortung zurückbekommen, wofür ich verantwortlich bin. Dann muss ich noch erstmal klarkommen, dass nicht jeder jemand alle 24 Stunden zur Verfügung steht, mit dem man reden kann, wenn irgendwas ist. Man muss auch Sachen für sich selbst regeln. Die größte Befürchtung war, dass ich das nicht schaffe.
Dann sage ich erst nochmal Hallo. Freue mich, dass das mal wieder klappt mit uns hier im dem Podcast. Das ist jetzt schon fast 3 Jahre her, wo wir miteinander gesprochen haben. Ne? Das war irgendwie Pfingsten 23. Wir hatten ja mal telefoniert und da hattest du so die Idee, ich darf das sagen, du bist 60 geworden, ja?
Genau.
Und hast so gesagt, hör mal, ich bin jetzt 20 Jahre klinikfrei, forensikfrei. Können wir da nicht mal einfach drüber reden, wie so diese 20 Jahre waren? Und ich fand das eine super Idee. Und so dass wir uns jetzt hier für heute verabredet haben. Das Ganze geht über Telefon heute. Wird vielleicht nicht so eine ganz super Tonqualität sein, aber dafür werden wir mit den Inhalten hier heute brillieren. Stefan, wie gesagt, wir hatten vor fast 3 Jahren schon mal miteinander gesprochen. Da haben wir so deine ganze Geschichte, was den Weg in der Forensik und auch so, was da vorher war. Und so ein ganz bisschen haben wir dann auch die Zeit, seitdem du entlassen bist, besprochen. Aber heute würde ich das gerne nochmal mit dir so ein bisschen, wie du selbst sagst, so ein bisschen in Form einer Zeitreise machen. Der Hinweis, du bist 2005 endgültig dann aus der Forensik, damals in Paderborn, entlassen worden. Das ist korrekt, oder?
Das ist korrekt, genau.
Kannst du dich noch erinnern, wie das war, als du deine ersten Schritte in die Freiheit gemacht hast, wie das so war am ersten Tag, als du rauskamst aus dem Maßregelvollzug?
Ja, es war ja erstmal vorher noch eine Beurlaubung, ne? Die hat ja vorher stattgefunden, also Beurlaubung in die eigene Wohnung. Ich habe das eigentlich gar nicht als meine eigene Wohnung angesehen, sondern als Zwischendomizil. Irgendwie mein Zuhause war ja nach wie vor immer noch irgendwie gefühlt die Klinik. Und ich glaube, das ist auch der Schritt, den man machen muss, sich von dieser Sache zu verabschieden. Ist mir gar nicht leicht gefallen, weil ich doch sehr mit dem System verbunden war.
Also so den Tagesablauf und was dann alles so ist.
Genau. Es war eher ein Urlaub für mich, weil ich ja nicht daran gedacht habe, dass das wirklich funktioniert. Ne? So, ich habe immer noch im Hinterkopf gehabt, naja, das geht ein paar Wochen gut und dann fährst du wieder ein.
Mhm.
Und dann hat sich erledigt und es geht so weiter, wie es immer bisher weitergegangen war und wie es immer gescheitert ist. Aber dieses Mal sollte es tatsächlich anders kommen und es ist auch anders gekommen.
Was hast du denn befürchtet, wenn du sagst, dass das nicht lange gut geht?
Erstmal habe ich ziemlich viel Angst gehabt, draußen zu sein. Es war eine neue Welt, es war ein neues Leben. Ich habe sehr, sehr viel Eigenverantwortung zurückbekommen, wofür ich verantwortlich bin. Das ist ja erstmal so die erste Sache, die man so hat. Dann muss ja noch erstmal klarkommen, dass nicht jemand alle 24 Stunden zur Verfügung steht, mit dem man reden kann, wenn irgendwas ist. Man muss auch Sachen für sich selbst regeln. Die größte Befürchtung war, dass ich das nicht schaffe.
Und hätte es denn einen Weg zurückgegeben?
Es hätte, wenn ich mich dumm angestellt hätte, hätte es einen Zurückweg gegeben. Das kann man ja so provozieren, dass es dann so ist. Ja, aber das hätte dann alles andere als positiv für mich, wäre das dann positiv gewesen.
Ja, dass das so eine große Herausforderung ist, alles neu, eine andere Welt, wie du sagst, das kann ich mir ja nur so theoretisch vorstellen, was das so in deiner Gefühlslage tatsächlich bedeutet hat, vermag ich natürlich überhaupt nicht zu übersehen. Ne? Das muss ja schon gewaltig gewesen sein, auch diese gefühlsmäßigen Eindrücke damals.
Naja, du bist ja auch die erste Zeit eigentlich gar nicht frei, sondern du wirst ja noch tatsächlich durch die Nachsorge, durch Bewährungshilfe und sowas wirst du jetzt ständig überwacht. Ne? Es sind ja immer noch Leute da, die dir im Notfall sagen, was du zu tun und zu lassen hast. Was ich sehr gut fand, war, dass ich zum Beispiel am Anfang noch das betreute Wohnen hatte, wo dann jemand regelmäßig kam und geguckt hat, dass alles läuft mit den Papieren und mit den ganzen Sachen, die so anliegen. Und ich hatte noch hohe Schulden und dann haben wir das mit einer Schuldnerberatung eingestellt, dass ich meine Schulden loswerde. Das ist ja ein ganz großes Ziel, nicht ständig den Kuckuckkleber auf der Türseite stehen zu haben. Und ich glaube, das sind alles so Dinge, die man erstmal regeln muss. Ich glaube, draußen anzukommen, das dauert eine ganze Zeit. Also ich habe lange gebraucht, um zu begreifen, dass es jetzt mein neues Leben ist.
War das denn jetzt dann deine Wohnung, in die du dann...
Genau. Ich bin in die eigene Wohnung gezogen. Ich habe mir eine Wohnung gesucht in Paderborn und bin dann in meine eigene Wohnung gezogen.
Ja, sowas hast du ja lange nicht mehr gehabt. Ne?
Nee. Aber auf der anderen Seite war das ganz toll, eigene Wohnung zu haben. Auf der anderen Seite war es auch am Anfang ziemlich still. Du bist ja in einer Gemeinschaft jahrelang gewesen und auf einmal bist du nicht mehr in dieser Gemeinschaft, bist außerhalb dieser Gemeinschaft und das macht ja was mit dir. Dann hat man auch so Sachen wie zum Beispiel, verbringe ich jetzt meine Zeit sinnvoll, was kann ich machen? Es gab anfangs noch so die Zeit, dass ich unwahrscheinlich unruhig war, dass ich ziemlich unsicher war in dem, was ich tue. Ich habe mich ständig abgesichert. Darf ich das? Ist das okay? Darf ich das nicht? Ist das nicht okay? Da spielen halt viele Faktoren eine Rolle. Ne?
Aber auch so Sachen wie, du musstest ja dann auch für dich selber kochen oder so, diese ganze Versorgung ja auch selber organisieren. Ne?
Ich meine, ich kann kochen, ist nicht das Thema, dass ich angefangen habe, zum Beispiel genau zu planen, für was gebe ich mein Geld aus? Das war meine größte Befürchtung, dass ich mit meinem Geld nicht umgehen kann. Ne? Ja. Dass ich dann Mitte des Monats da stehe und habe kein Pfennig mehr auf der Tasche. Weil wenn du in einer Klinik längere Zeit bist, dann hast du ja keine Kosten. So, dir wird der Strom bezahlt, die Heizung bezahlt. Da hast du ja gar keine Unkosten mit. Setzt du dich auch gar nicht mit auseinander irgendwie, weißt du?
Das heißt, dass sowas auch innerhalb der Klinik gar nicht besprochen oder trainiert wurde oder so? Oder wie war das?
Naja, weniger, ne? Na, dann musst du gucken, dass die Miete pünktlich bezahlt wird. Und dass es dann alles läuft. Und
Hattest du Kontakte denn da schon? Oder also du hattest professionelle Begleitung, sagst du, ne?
Genau.
Den hast du einmal die Woche oder so dich getroffen und gesprochen. Gab es denn andere zu der Zeit schon, mit denen du Kontakt hattest?
Naja, ich war ja weiterhin an die Klinik angebunden. Ich hatte meine terminlichen Gespräche mit meiner Ärztin damals noch. Und die waren dann auch in regelmäßigen Abständen. Ist zum Beispiel die Frage, darf ich ein Bier trinken? Ja, so. Ich habe keine Problematiken mit Alkohol und Drogen. Natürlich darf ich ein Bier trinken, aber es ist trotzdem so eine Unsicherheit. Darf ich es oder darf ich es nicht? Ne?
Und was würdest du heute aus heutiger Sicht sagen, was war so zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal, die größte Herausforderung? Du hast ja jetzt so einige Sachen oder einige Themen genannt. Aber wenn du es mal auf ein Thema beschränken müsstest, was war da die größte Herausforderung?
Schuldenregulierung, Umgang mit Geld.
Ja? Ja. Ich nehme es an, war ja auch nicht so viel, was du da zur Verfügung hattest. Ne? Das war ja auch
Nein, das war nicht viel. Aber ich hatte Gott sei Dank auch das Glück oder die Möglichkeit, in dem Café Wunderbar, das ist so ein Sozialcafé der SPI gewesen.
Ich sag nochmal, SPI ist sozialpsychiatrische.
Sozialpsychiatrische Initiative. Und die hatte so ein Kontaktcafé. Dort habe ich dann ehrenamtlich auch gearbeitet, damit ich überhaupt was zu tun habe. Ne? Und habe mich da sehr engagiert. Und
wie bist du da rangekommen, schon noch während der Klinikzeit?
Genau, das war ja ganz kurios. Ich habe dieses Café während meines Ausganges mal besucht und dann hat man so erfahren, aha, hier kann man auch ehrenamtlich was machen. Und die haben auch eine Musikgruppe und ich habe ja sehr viel Musik früher gemacht. Irgendwie bin ich dann da reingerutscht und dann habe ich dann gesagt, so, auch wenn ich noch in der Klinik bin, ich kann meine Freizeit aber sinnvoll nutzen und gehe dort ehrenamtlich arbeiten. Ne? 2004, glaube ich, habe ich das gemacht. 2003, 2004 in den Dreh rum. Genau.
Aus der Klinik raus praktisch so immer.
Genau. Ich bin zu den Proben gefahren, wenn wir uns getroffen haben, zum Musik machen. Das war eher just for fun. Nichts groß aufregend. Aber es war auf jeden Fall schon mal ein Ding, was mir Spaß gemacht hat. Und dann habe ich dann auch angefangen, in dem Café ehrenamtlich zu arbeiten. Da sind immer so eine Schicht 3 Stunden. Und das war schon ganz gut.
Und da hattest du ja auch Kontakte dann, die du schon kanntest.
Ja, klar. Und das ist ja erstmal wieder in die Gesellschaft oder in die Gesellschaft zu integrieren, beziehungsweise auch in der Gesellschaft anzukommen. Ne? Du denkst ja immer, jeder sieht, wo du herkommst, stimmt zwar nicht, aber man hat so das Gefühl, dass das dann oben auf der Stirn steht. Mhm. Ich bin da sehr herzlich aufgenommen worden und mit sehr viel Respekt hat man mich behandelt. Und das fand ich schon ganz gut, dass das die Möglichkeit war. Da war schon mal eine Tür für mich auf. Ne? Was sich daraus entwickelt hat, da kommen wir später zu. Das sind erstmal so die Sachen, dass ich wusste, aha, ich kann darüber gehen, kann da ehrenamtlich arbeiten, habe was zu tun, habe eine Verantwortung bekommen. Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man auch zeigt, dass man zuverlässig ist, dass man vertrauenswürdig ist. Und das war auch für mich Neuland. Ne? So, dass Leute gesagt haben, ja komm, du machst das schon, du kannst das schon. Dann vertrauen wir dir ganz und gar, ne? Und das war schon mal ganz gut.
Aber du hast ja auch selber dann dazu beigetragen, weil du hast ja einfach gesagt, ich will da Kontakte haben, ich will da was Sinnvolles tun und hast den Kontakt von dir aus ja auch aufgenommen oder aufrechterhalten. Das ist ja, man hätte sich ja auch, sagen wir mal, nach so einer langen Zeit eingesperrt, ja auch irgendwie komplett zurückziehen können und sagen, okay, ist mir jetzt alles egal, ich bin ziemlich jetzt zurück. Ne? Also ist da nicht so ohne dein Zutun da geschehen, dass du da Kontakt...
Nein, das ist richtig, aber das Zurückziehen ist, glaube ich, ein ganz großer Fehler. Wenn man sagt, ich brauche Zeit, um anzukommen, ja, eine gewisse Zeit braucht man, aber dann muss man auch den Finger aus dem Hintern nehmen und gucken, dass man zurechtkommt.
Und du hast eben schon mal so leicht angedeutet, das war mehr als ein Glücksgriff, dieser Kontakt zu dem Café da im SPI, weil da viele Leute waren, die dann mit und mit auch dir einiges zugetraut haben, dich respektiert haben und auch vertraut haben, dass du dich da entwickelst. Erzähl mal so, wie ist das da weitergegangen? Du hast das Café also da betrieben mit einer Schicht. Und was kam ja, dann so?
Ja, das ist hinterher, sagen wir mal so, das Café ist ja nicht nur von einem Ehrenamtlichen gemacht worden, sondern wir waren ja mehrere Ehrenamtliche. Stellt es sich dann hinterher raus, dass ich dann auch das Kassenwesen hinterher gemacht habe und so weiter und so fort. Und auch dann die Bestellungen aufgegeben habe, das, was wir brauchen, an Getränken. Oder wir haben auch früher immer Pizza dann angeboten für den Schmalentaler. Das alles und dann gucken, dass das pünktlich auf ist und pünktlich zu ist und dass die Sachen da sauber sind. Und irgendwann kam dann einer, der das Café mitgeleitet hat, hat gesagt, du, wir haben hier so 2-3 Leute, die müssen ihre Sozialstunden machen. Ich glaube, du bist der geeignete Mann, der das überwachen kann. Und ich dachte, das sind doch alle oder so. Ja. Aber es hat ganz gut funktioniert, weil die sich gesagt haben, dann kann das auch Stefan machen, weil der weiß genau, was Phase ist. Und kann auch dementsprechend dann auch mit den Leuten umgehen. Ne?
Ja.
Und ich war immer, glaube ich, sehr, sehr loyal gegenüber diesen Menschen. Und natürlich haben sie ihre Stunden bei uns abgeleistet, aber ich habe das jetzt nicht so gesehen. Ich habe jetzt hier das Sagen und du machst jetzt. Dann hat man auch darüber geredet. Ne? Also ich habe da sehr viel positive Rückmeldungen dann auch gekriegt. Es gab natürlich auch Leute, die habe ich nach Hause geschickt, habe gesagt, brauchst du nicht mehr kommen. Weil die einfach keinen Bock hatten. Dann lohnt sich das auch nicht, da mit denen zu diskutieren. Ich habe das dann 2-3 Mal versucht, dann habe ich gesagt, also hier bei mir nicht mehr.
Wir haben ja in dem letzten Gespräch, also vor 3 Jahren, ja auch schon mal darüber gesprochen, recht ausführlich, wie du dich da weiterentwickelt hast. Das war dann so, dass man dich gefragt hat, willst du nicht das und das machen? Das war dann eine Unterstützung. Wo? Also wo hättest du da was machen können dann noch außer dem Café oder mehr als das Café betreiben?
Naja, ich hab versucht, den verschiedenen Werkstätten tätig zu sein. Das waren also Maßnahmen vom Arbeitsamt, die ist alles glücklich gescheitert, weil ich damals einfach nicht die Ausdauer hatte und die Kraft hatte, da 6 Stunden irgendwelche Schräubchen zu drehen.
Ja.
Da ist es tatsächlich dann gescheitert und ich bin dann auch relativ schnell an meine Grenzen gekommen und gescheitert. Ist auch gar nicht erstmal so weiter tragisch. Ich kann heute aus meiner Sicht sagen, ich schaffe nicht jeden Tag 8 Stunden zu arbeiten oder so. Aber das, was ich tue, mache ich wirklich mit vollem Herzen. Und natürlich sind auch meine Sachen begrenzt. Ne? Ich bin halt durch den langen Klinikaufenthalt und auch, dass ich lange überhaupt nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung gestanden habe. Manche schaffen das, da ziehe ich meinen Hut vor, aber ich bin da täglich gescheitert. Das hat jetzt nichts mit Unlust zu tun gehabt, sondern das hat einfach nicht funktioniert. Und das war schon relativ anstrengend jeden Tag. Und da bin ich auch oft an meine Grenzen gekommen. Ne? Das ist einfach so nicht. Ich wusste dann auch nicht weiter, was jetzt passiert. Und dann haben sie mich dann vom Arbeitsamt rausgenommen und haben gesagt, okay, schickt jetzt dem Arbeitsamt den Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung. Da greift jetzt die Grundsicherung. Ich hatte ein Gutachten gekriegt und das Gutachten hat dann das bescheinigt, was ich befürchtet habe, dass ich halt nur noch eine gewisse Zeit arbeitsfähig bin. Dann die Zeit arbeiten kann. Und es ist auf amtsärztlich ist das auch stichhaltig festgehalten worden aufgrund meiner Vorgeschichte. Ne? Aber das ist ja dann immer so die Anfänge. Ne? So, wie kommt man ins neue Leben rein und was birgt das auch und was wird von einem abverlangt? Also dann, wenn man das so im Nachhinein sieht, war es doch ziemlich bequem, in der Klinik zu sein.
Ja. Ist irgendwie bitter, ne? Aber irgendwie ist es ja auch verständlich, ne?
Es ist auf jeden Fall bitter, weil du hast ja keine Vorstellung von dem, was das Leben für dich draußen bereithält, ne?
Ja.
Das ist ja immer die Situation, ne? So, nochmal die Eigenverantwortung, ne? Dinge, für die du machst, die musst du jetzt gerade stehen. Und auch mal mehr als nur über den Tellerrand weggehen, ne? Was Neues ausprobieren und so weiter und so fort.
Hast du in der Zeit denn auch alte Kontakte gehabt? Du hast auch heute noch sogar Kontakte zu ehemaligen Mitpatienten.
Ja, jetzt weniger, ne?
Weniger.
Also es geht, es ist vielleicht noch einer oder zwei oder so. Aber auch das nur ganz gering. Bei einem Jahr, da habe ich noch Kontakt, aber das ist auch alles so, jeder hat so sein eigenes Leben, ne? Und natürlich telefoniert man mal miteinander und tauscht sich mal aus oder so, wie geht's und was machst du? Aber jetzt nichts Tiefgründiges mehr.
I am just a poor boy, for my story seldom told. And I squandered my resistance on a pocket full of mumbles, such a promise. All lies and jest, still a man hears what he wants to hear, and he disregards the rest. La 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 la. Sing la la la. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company.
Musik war immer ein Thema für dich und auch ein wichtiges Thema. Das hat auch einen großen Teil beigetragen dazu, dass du überhaupt wieder zurückgefunden hast in die neue Welt, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also am Anfang habe ich noch Musik gemacht, als ich entlassen war. Aber dann so nach und nach hat sich das dann so relativiert. Ne? Also dann sind andere Dinge wichtiger geworden, ne? Als Musik zu machen.
Ja, du hast ja später dann eine Ausbildung gemacht zum Genesungsbegleiter, ne? Aber das war ja sehr viel später, ne? Das machst du ja jetzt auch noch, ne?
Genau, genau.
Aber was daran ja besonders war oder ist, dass du ja über diesen Weg der Genesungsbegleitung auch wieder in die Forensik zurückgehst und gegangen bist und den Leuten zur Verfügung stehst, zu erzählen, wie es dir ergangen ist außerhalb.
Ganz einfach, mir ist es schwer gefallen, das Mutterschiff zu verlassen. Also musste ich mir was überlegen, dass ich da bleiben kann.
Ja, verstehe.
Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Was mir gerade noch so einfällt und was wichtig ist, oder was mir wichtig war, ist, dass ich mit meinen Angehörigen, die haben natürlich gesagt, oh, Stefan ist entlassen, mal gucken, wie lange das dauert, bis der wieder drin ist. Sehr skeptisch, dass ich das überhaupt schaffe. Mhm. Und es hat dann eine ganze Zeit lang gedauert, bis sie begriffen haben, aha, jetzt ist er schon 2 Jahre draußen, da könnte ja doch was werden irgendwie. Ich habe ganz, ganz viel Kraft und ganz viel Gespräche mit meiner Schwester gehabt, um viele Irrtümer und viele Sachen, die passiert sind, einfach aufzuarbeiten. Es war ein schwerer Weg, das hat auch wehgetan, weil sie ist nicht nur meine Schwester, sie ist auch meine beste Freundin.
Hat die dich eigentlich auch besucht während des
Klinikaufenthalts? Nee, aber ich bin nach Hause gefahren. Ne? Also am Anfang sagte meine Schwester, als du hier auf Besuch warst, habe ich mein Portemonnaie und meinen Autoschlüssel versteckt, damit du den nicht deckst. Hätte sie keine Angst haben müssen, hätte ich ihn nie weggenommen.
Ja, ja.
Wirklich eine ganze Zeit gedauert, bis wir das aufgearbeitet haben und bis wir da auf einen Nenner gekommen sind. Mittlerweile vertrauen wir uns blind. Ich kann tatsächlich sagen, dass ich meiner Schwester alles erzählen kann und sie erzählt mir auch alles.
Ja.
Da gibt es überhaupt keine Diskussion drüber und dann habe ich eine gute Freundin in den Jahren gefunden. Das ist meine Mitbewohnerin. Die kennt mich auch schon seit vielen, vielen Jahren und die weiß auch, wenn es mir schlecht geht. Und da braucht man auch nicht viel drüber zu reden. Ne?
So, ja, ja.
Wenn ich mit der telefoniere und dann sagt sie, naja, die geht heute nicht besonders gut. Ne? Ach, ich sag, passt schon irgendwie. Nee, sagt sie, ich kenne dich. Mhm. Ich sage, verdammte Scheiße, das ist sowieso irgendwie. Mhm. Und Birgit ist ein Mensch, dem ich auch völlig vertraue. Ne? Also da kann ich mich auch hundertprozentig darauf verlassen, wenn ich in der Notlage wäre, die wäre die Erste, die da wäre. Ne?
Wo, was heißt zusammenwohnen? Wohnt die?
Die hat hier eine kleine Wohnung noch im Haus.
Ah ja.
Verstehe. Ab und zu ist sie bei ihrem Freund und dann ist sie mal wieder hier.
Das heißt, das sind schon, du hast jetzt zwei Leute genannt, die dir sehr nahe stehen, denen du sehr nahe stehst, hast du dir über die Jahre erarbeitet, aber das sind schon wichtige Stützen heute.
Ich brauche nicht viele Freunde, ich brauche zwei, drei, wo ich mich hundertprozentig drauf verlassen kann.
Hm. Gibt es noch andere Familienangehörigen, die da eine Rolle spielen?
Ja, da gibt es noch einen Bruder, mit dem habe ich selten Kontakt oder fast gar nicht mehr. Und da gibt es noch einen Bruder, der wollte nie was mit mir zu tun haben.
Mhm.
War dieser krank geworden und lag dann im Krankenhaus in der Reha. Und ich musste zufällig nach Frankfurt fahren und das war dann in der Nähe von Frankfurt, wo er in der Reha war. Und ich habe mich auch nicht angekündigt oder nicht angemeldet. Ich bin da einfach spontan vorbeigefahren, weil ich wusste, wo die Klinik ist. Und da bin ich einfach, ich setze alles auf eine Karte, entweder er schickt dich zum Teufel oder er freut sich, dass du da bist. Zum Teufel hat er mich nicht geschickt. Er war froh, dass ich da war. Mhm. Und war auch sehr überrascht, dass ich ihn besucht habe. Seit der Zeit stehen wir wirklich in guten Kontakt und telefonieren viel miteinander und unterhalten uns und reden.
Mhm.
Zu anderen Familienmitgliedern hat er leider keinen Kontakt mehr. Ich bin der Einzige. Er hat dann auch in verschiedenen Gesprächen gesagt, dass er sich eigentlich nichts mehr mit mir zu tun haben wollte, dass er das aber revidieren müsste, weil er das ganz von der ganz falschen Seite gesehen hätte. Und das fand ich zum Beispiel schon mal schön. Und es hat auch gut getan, ne, durch viele Gespräche.
Mhm.
Wir sind heute wirklich auch eng miteinander. Und ich habe ihn auch wirklich lieb gewonnen, auch wenn er mich manchmal ein bisschen nervt. Aber trotzdem habe ich ihn lieb gewonnen. Es ist mein Bruder, so. Und manchmal muss man auch auf Menschen zugehen.
Ja, genau.
Und denen einfach sagen, hier bin ich. Und ihr steckt mich nicht in die Schublade, in die du mit Jahren angesteckt hast, lerne mich erstmal neu kennen.
Ja.
Ne? So, das ist ja auch immer das Thema. Ne?
Aber es ist ja auch mutig dann von dir gewesen, das so darauf auf ihn zuzugehen, ne? Und da zu riskieren, dass er dich auch abweist.
Ja, dann hätte er mich abgewiesen, dann wäre die Sache gegessen gewesen. Mhm. Wenn er gesagt hat, ich will nicht, dann ist gut.
Mhm. Gibt es denn eigentlich noch Eltern? Eltern oder?
Nee, die sind beide schon verstorben.
Hattest du denn noch Kontakt während deines Klinikaufenthalts?
Mein Vater ist 1983 verstorben.
Ach so, okay.
Der ist durch einen schweren Arbeitsunfall ums Leben gekommen.
Ah.
Und meine Mutter ist jetzt, glaube ich, vor sieben Jahren verstorben oder sechs. Das war so ein, ja, ich hätte mir mehr erhofft, dass ich mit ihr mehr klären könnte. Aber sie war da auch sehr eingeschränkt und ich habe das dann hinterher gesagt, okay, ich habe zu meiner Schwester gesagt, wenn du mich brauchst, irgendwann mal helfe ich dir. Aber ich mache es nicht wegen meiner Mutter, sondern ich mache, damit ich dich ein bisschen mit entlasten kann. Und ich muss mir hinterher nicht vorwerfen, ich hätte nichts getan. Ne? Meine Mutter hat mich so gut wie nie in der Maßregel damals besucht, vielleicht zweimal oder so in den ganzen Jahren. Die hatte nie Zeit und war immer unterwegs und kein Interesse. Wenn ich da mal bei ihr war, dann meinte sie mich immer mit irgendwelchen Sachen zu überhäufen und Geschenke zu überhäufen. Ich will das alles gar nicht, sondern ich wollte was mit ihr klären und das ging halt nicht.
Verstehe. Ja, war sicherlich auch nicht einfach, das zu akzeptieren dann, ne? Dass die Mutter da nicht bereit war oder nicht in der Lage war vielleicht ja auch, ne?
Da was zu klären. Ich sag mal so, ein Fehlverhalten einzusehen, ist ja schon mal der erste Schritt. Wenn sie gesagt hätte, ja, ich bin ja auch nicht ganz unschuldig an der Situation oder wir hätten vielleicht auch was anders machen können oder wie auch immer, es waren ja katastrophale Verhältnisse in unserer Familie. Aber ich hätte da, glaube ich, schon mal drüber berichtet, deshalb spare ich mir das.
Naja, okay.
Es war einfach hinterher gut. Ich habe gesagt, tu uns einen Gefallen, fall einfach um und geh dann nicht mehr auf und dann ist es auch für dich besser und für uns besser. Habe ich mir so im Stillen gedacht, ist das mal böse. Und den Gefallen hat sie uns dann getan. Und dann war es dann eher eine Erlösung, anstatt dass es dann noch eine Belastung gewesen wäre. Ne?
Wenn ich dich so fragen würde jetzt, oder das tue ich jetzt auch, was hast du denn in den letzten 20 Jahren über dich selbst und deine Beziehungen zu anderen Menschen gelernt? Also wenn du so sagst, da waren ja einige verschiedene Leute drunter, also sowohl jetzt Familie, aber auch eben andere. Könntest du da irgendwas sagen, was du da gelernt hast, dass du sagst, so sind die Menschen oder so halt verhalte ich mich mit den Menschen?
Ich glaube, ich habe immer so versucht, fair zu bleiben, immer den Menschen gegenüber, denen ich begegne, und auch die Menschen mit Respekt zu behandeln und denen auch immer ein offenes Ohr zu schenken. Ich habe immer die Fähigkeit, Menschen an mich zu ziehen, die ziemlich viele Probleme haben. Und ich kriege das irgendwie nicht von meiner Backe weg. Also ich kenne keinen in meinem Umfeld, der nicht irgendwelche Probleme hatte und mich voll labert. Manchmal wird es mir auch einfach zu viel, weil ich das einfach auch nicht mehr hören und verkraften kann. Aber auf der anderen Seite fehlt mir dann auch manchmal, ich will ihn auch nicht verletzen und sagen, ey, du gehst mir auf den Tier, ich hoffe, sag mir dein Gelaber. Ständig deine negativen Einstellungen zu dem und dem und dem und dem und bist nur am Jammern und am, ne, das fällt mir dann schon schwer, weil es halt Menschen sind, die mir auch ein Stück weit was bedeuten. Ne? Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, wenn ich die Möglichkeit habe, mal mit denen vernünftig zu reden, dann werde ich denen das auch so sagen. Ne? Mhm. Es gibt Situationen, wo jemand sagt, du kannst singen oder kann überhaupt nicht singen. Und er glaubt dann, dass er singen kann und dass das alles gut ist. Und ich glaube, dass da ist noch so ein Lernprozess in mir, wo ich dann auch mal sagen muss, das geht mir tierisch auf die Nerven. Jedes Mal, wenn du dich meldest, erzählst du nur von deinem Problem und was dich belastet und so eine negative Verstreuen. Ne?
Ja. Aber das ist ja sozusagen wie im normalen Leben. Ne? Ich meine, so über die Jahrzehnte verändern sich natürlich auch die Beziehungen zu bestimmten Leuten und zu manchen bricht man sogar ab und andere geht man ein bisschen auf Distanz. Das ist immer anstrengend irgendwie, ne? Da sich selber dann auch aufrichtig zu verhalten. Was mich noch interessiert ist, wie gehst du so mit deiner Vergangenheit um? Die liegt ja jetzt schon eine Weile zurück. Das heißt, andererseits hast du die ja immer in der Tasche im Alltag. Gehst du damit offen um oder bist du nur in Anführungszeichen mit Leuten auch zusammen, die schon sowieso davon wissen?
Nö, ich gehe da offen mit um.
Aha, okay.
Also, ich habe ja nichts davon, mein erstes Leben zu verleugnen. Ne, da muss man dann aufpassen, was man erzählt, wie man was erzählt und wie man was erzählt. Entweder kann er damit umgehen oder sagt, gut, dich kennengelernt zu haben, oder kann ich nicht mehr umgehen.
Und das ist auch was für dich dann der bessere Weg ist, da so offen
zu sein. Das ist der bessere Weg, klar. Das hat mich, ich glaube, das habe ich, glaube ich, auch ganz gut gelernt. Ehrlichkeit ist der beste Weg, um im Leben voranzukommen. Ich habe mich früher in meinem Leben so oft belogen und betrogen und mir irgendwas vorgemacht, was ich überhaupt nicht bin. Und ich will das alles nicht mehr. Ich will authentisch sein. Ich bin so, wie ich bin. Und das ist gut so. Mhm. Und das, was ich schaffe, schaffe ich. Und das, was ich nicht schaffe, schaffe ich halt nicht. Aber das heißt nicht, dass ich scheitere, sondern das hat ja alles seinen Ursprung. Wenn ich jetzt noch 20 Jahre jünger wäre, gut, könnte ich noch was reisen. Aber wie gesagt, ich bin gerade 60 geworden. Und ich merke auch selbst, dass ich einfach für manche Sachen einfach keine Kraft mehr habe. Ne?
Ja,
ja. Dass es mir schwerer fällt. Ich hab einen guten Freund, der ist mein Namensvetter, der ist jetzt 40 und der sagt immer, ja komm, lass uns das und das machen. Und so, ich sage, ich habe da gar keinen Bock mehr zu. Aber da hängen auch die 20 Jahre dazu.
Na klar.
So, vor 20 Jahren hätte ich 3 Nächte hintereinander durchgemacht, das wäre mir egal gewesen. Ich schaffe es heute mit Ach und Krach eine Nacht mal durchzumachen und dann bin ich auch am nächsten Tag so im Arsch und gerädert, dass ich gar nicht weiß, was rechts und links ist. Ne?
Das ereilt uns ja alle im Alter, diese Einschränkung.
Aber auch diese Ausdauer, oder man ist auch nicht mehr, oder man wird auch nicht mehr so flexibel, wie man das früher war.
Aber wenn wir bei dem Thema sind, gibt es Wünsche, Ziele, die du jetzt noch so für die Zukunft hast?
wünsche. Ich möchte noch lange meine Arbeit machen können. Möchte noch einigermaßen fit und gesund bleiben. Das ist ja auch so ein Ding, wo man dann auch gucken muss, was kann man damit erreichen oder so, ne? Ja. Also ich möchte wirklich noch teilhaben an dem Leben. Ne, im Moment ist ja die Welt irgendwie total verrückt und man macht sich ja auch Gedanken, was bringt die Zukunft noch? Ja, das darf man ja auch nicht ganz vergessen, was da so alles gerade passiert. Und ich finde, da müssen wir alle achtsam miteinander sein und umso mehr noch darauf zu achten, dass man guckt, dass man noch die Ziele erreicht, die man für sich so gesteckt hat.
Ne? Bist du ein politischer Mensch eigentlich?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin überhaupt kein politischer Mensch. Ich versuche mich auch, ganz ehrlich gesagt, den Sachen so ein bisschen zu entziehen, weil ich dann weiß, dass ich schlecht schlafe.
Aber du hast ja durch deine jetzige Tätigkeit, nämlich weiterhin in der Forensik zu arbeiten, kriegst du ja auch mit, dass sich ja doch einiges da verändern soll im Maßregelvollzug. Hast du da, ich will jetzt gar nicht da groß drüber reden, aber hast du da eine Einstellung zu, welche Entwicklung es da geben soll?
Ich hoffe, dass die Entwicklung ist positive laufen. Hm. Also ich bin ja immer so ein Fanatiker, was Recovery betrifft, dass man das weiter vorantreibt, auch in den Kliniken. Und ich bin davon überzeugt, dass das auf jeden Fall eine gute Sache ist und dass man die Menschen damit besser erreicht und auch besser behandeln kann, wenn man ein Stück weit auch menschlich bleibt.
Ja.
Ich fahre morgen 2 Tage nach Bielefeld, weil ich da auf der Fachhochschule Diakonie in diesem Kurs da ein bisschen was vortrage.
Aha. Was ist das für ein Kurs, für einen Ausbildungskurs?
Zum Bachelor Krankenpflege.
Ach, boah, super.
Fachhochschule der Diakonie.
Ah.
Da bin ich ja Lehrbeauftragter offiziell.
Ach so. Das sagst du jetzt erst.
Genau, meistens haben wir das online gemacht, dass ich dann den Studis ein bisschen was von mir erzählt habe. Wie fandest du es jetzt?
Ich fand gut, dass wir jetzt nicht wieder alles erzählt haben, sondern wirklich so ein paar neue Aspekte, nämlich wie du draußen zurechtkommst, wie es dir ergangen ist, wie es jetzt geht und was dir wichtig ist. Das fand ich gut, dass wir das so ein bisschen rausarbeiten konnten. Und dann nur zurückgeguckt haben aus der heutigen Perspektive. Das fand ich jetzt sehr gut gelungen.
Ich fand es auch relativ gut, weil es geht ja um den Rückblick. Ne? So 20 ja. Jahre ist ja nicht in einer halben Stunde erzählt oder so.
Nee. Das ist ja schon auch ein Schatz, wenn man sowas hört von jemandem, der da so offen drüber redet, wie er sich in den letzten, ja, man kann ja auch sagen, 30 Jahren entwickelt hat. Das finde ich schon, hat schon einen hohen Wert, ne, für alle. Das finde ich schon toll. Ja.
Ich hab noch ein schönes Gedicht gefunden. Ich lese es dir nur mal vor.
Ja.
Lauter Menschen, stolz und schön, kann man stets im Fernsehen sehen. Ohne Fehler, ohne Mängel, demzufolge alles Engel. Hat wer Pickel im Gesicht, ist bestimmt ein Bösewicht. Denn man sieht der Bosheit-Fülle ja schon an der äußeren Hülle. Und so wirst du aufgeklärt, nur das Schöne ist was wert. Kommt man in die Praxis raus, sieht es nicht viel anders aus. Zwischen Babyöl und Toastern grinst es hoch von Hochglanzpostern. Ja, so macht die Arbeit Spaß, wer so leistet hat. Wer so aussieht, leistet was. Ein bedrücktes, schönes Wesen schwingt begeistert ihren Besen. Und so wirst du aufgeklärt, nur das Schöne ist was wert. Fällt man auf dies alles rein, kann dies bald ein Albtraum sein. Klingt das Ganze auch idiotisch, mit der Zeit wirst du neurotisch. Fürchtest du beim Schmerz im Zahn, dir mir keiner helfen kann? Denn der Arzt schickt dich mit Kolle erst durch die Gesichtskontrolle. Und so wirst du aufgeklärt, na eben, nur das Schöne ist.
Sehr schön, sehr gut, ja. Als, wann hast du das gemacht, das oder Gedicht?
Nee, das ist eigentlich oder ein Lied.
Ah, okay.
Aber ich weiß nicht mehr, wer das irgendwann mal, aber das habe ich so immer im Kopf drin.
Ja. Alles, was nicht so ganz geradlinig läuft, wird halt nicht oft oder wird oft nicht akzeptiert, ne?
Genau so.
Das sind diese, das meine ich auch mit so einer interessanten Lebensgeschichte, die du da hast. Das ist schon wichtig, dass Leute auch das hören, dass es da nicht immer so gut und geradlinig laufen kann. Ne? Ja gut, hör mal. Vielen Dank auf jeden Fall.
Ja. Ne? Bitte, bitte. Und wir hören dann.
Und bis dann. Danke, tschüss.
Tschüss, schönen Tag dir.
Danke dir auch, tschüss.
Tschüss.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Schönheit und Musik sind nicht unbedingt identisch. Schönheit liegt im Auge des Betrachters bzw. des Hörers. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich bin neulich auf eine Installation oder Skulptur von Rebecca Horn gestoßen, die den Titel hat »Der Kuss des Rhinoceros«. Zwei gebogene, riesige Stahlrohre bilden einen Kreis mit einer Lücke im oberen Teil. Die Stahlrohre ruhen in einer Mechanik, die die beiden Rohre von links und rechts in unregelmäßigen Abständen zu einem geschlossenen Kreis zusammenführt. An den Enden der beiden Stahlrohre befinden sich rechts und links jeweils das Horn eines Nashorns. Darunter hat das linke Rohr eine Öffnung, das rechte einen kleinen Stab, der sich beim Zusammenführen der beiden Rohre in die Öffnung schiebt. Ist dieser Prozess abgeschlossen, sprühen zwischen den Hörnern die Funken. Absolut begeistert, finde ich. Und bei Rhinoceros fiel mir eine alte Schallplatte ein, die ich ewig nicht gehört hatte, von einer Band gleichen Namens, Rhinoceros. Die Band wurde Ende der 60er Jahre von Producer Paul Rothschild aus Ex-Mitgliedern der Buffalo Springfield, Electric Flag, Iron Butterfly und einigen anderen Bands als sogenannte Supergroup zusammengestellt. Supergroups waren so ein typisches Late-60s-Ding. Andere Supergroups waren zum Beispiel Humble Pie oder auch Blind Faith, wen es interessiert. Rhinoceros brachten 3 LPs raus und lösten sich dann wieder auf und die Mitglieder verfolgten neue Wege. Organist Michael von Farah, Komponist des größten Hits von Rhinoceros, arbeitete zum Beispiel in den 70er Jahren lange mit Lou Reed zusammen. Musikalisch waren Rhinoceros eine funkig-bluesige Heavy-Rock-Band, deren Erfolg leider ausblieb, weil die massive PR-Kampagne der Hype von Elektra in der Öffentlichkeit eher auf Ablehnung stieß. Hören wir einfach mal rein. Barbecues von Rhinoceros. Mir fiel dann ein, dass es auch eine Plattenfirma gibt, die sich nach diesem Tier benannt hat, Rhino Records. Das Reissue-Label von Warner Brothers hat sich darauf spezialisiert, hochwertige Alben klassischer Pop- und Rockkünstler wieder zu veröffentlichen. Unter anderem ZZ Top, Miles Davis, The Ramones, Buckingham Nicks, Stooges, Doors und Velvet Underground. We'll be right back. Das war Sweet Jane, nicht in der Version der Velvet Underground auf Loaded von Rhino Records, sondern die von Lou Reed vom Live-Album Take No Prisoners mit Michael von Farrah von Rhinoceros an den Keyboards. Dann erinnerte ich mich noch an den Track Rhinoceros vom ersten Album des Smashing Pumpkins. Stammt vom Album Gish aus dem Jahre 1991. Wo sind die Jahre geblieben? So viel zum Rhinoceros in der Rockmusik und in der Kunstwelt. Macht's gut, bleibt gesund. Wir lieben euch. Peace.